Langsam aber sicher wird es Hot Kino Summer, wenn einfach in einem Sommer ein neuer Wes Anderson-Film kommt und noch der geilste Wes Anderson-Film dann im Sommernachtskino in Freiburg läuft. Neben anderen Granaten wie Perfect Days. Und dann auch noch irgendwie viel neue, fette Action im Kino läuft, worüber wir heute auch sprechen werden. Es ist ein guter Sommer für uns. Ich habe es im Gefühl und ihr könnt euch mittags bei einem heißen Sommertag im Kino abkühlen, wie Thomas letzte Woche Werbung gemacht hat. Und damit, nach diesem langen Intro, herzlich willkommen zu Projektor, der Filmpodcast mit Thomas und Dominik. Thomas, was geht?
Moin.
Stark. Ja,
ist erstmal schön so ein bisschen Vibrato da hinten rein.
Hast du den jetzt so richtig schön vorbereitet, ja, schon genau. Im Hals?
Ich habe mir den da so hingelegt.
Ja, wie legst du den da hin? Machen wir kurz Stimmbildung à la Thomas Merkel.
Man verbindet die Stimmlage mit Heuschnupfen. Mhm. Dann legt sich da so eine Schicht drüber und dann kannst du so nice reingurgeln.
Ja, ja. Was macht man, wenn man keinen Heuschnupfen hat?
Weiß nicht, wie macht man das?
Uncool sein.
Wie macht man Vibrato? Das heißt auch Vibrato, oder?
Ja, also das, was du gemacht hast,
wo du so den Ton hältst. So.
Ja, das war ein besonderes
Vibrato. Wie so eine Stratocaster.
Strato mit
ordentlich Reverb.
Ordentlich Vibrato. Naja, wie auch immer, wir vergeuden Zeit, mein Lieber. Wie geht es dir?
Mir geht's eigentlich gut. Und dir?
Mir geht's auch eigentlich gut. Ich finde eigentlich gut eine tolle Aussage.
Eigentlich gut ist immer...
Und dann auch nichts weiter dazu sagen.
Man muss sagen, eigentlich gut, weil dann wissen alle, okay...
Nicht nachfragen.
Bei dem ist einfach normal gerade.
Nee, geil. Eigentlich gut,
nicht nachfragen.
Eigentlich gut wird noch getoppt von Yo, passt.
Yo, passt gerade.
Oder natürlich das deutsch-männliche Arbeiter, wie geht's dir, Antwort, Phrasenschwein, muss ja, ne?
Muss ja. Oder so wie die Schwaben sagen, hajo, passt schon. Mhm.
Muss ja.
Hajo ist so.
Ja, läuft.
War.
Also gut, ja. bei uns muss ja, ne?
Und ja, Dominik lässt sich's gut gehen.
Ist das so?
Ja.
Punkt. Dominik lässt sich's gut gehen. Finde ich auch, kann ich unterschreiben.
Dominik,
ich lasse
lässt
es
gut
mir
gehen, glaube ich.
Es sich gut gehen lassen ist auch, finde ich, eine tolle Kontrolldefinition von, dass man das in der Hand hat.
Ja, also man muss es ja auch beeinflussen.
Ja, genau.
Das heißt, also man merkt schon, oh, jetzt habe ich auf einmal, jetzt könnte es mir vielleicht gut gehen.
Ja.
Oder da kommt jetzt etwas
Glück auf mich auch zu. Ne?
Und ich lasse es auch mal zu.
Ja, also
ich blocke es nicht weg.
Sich gesund ernähren ist es sich gut gehen lassen.
Ja.
Auch einfach mal 5 Grad sein lassen.
Ja, aber es gibt schon Situationen, wo man sagen kann, jetzt lassen wir uns gut gehen. Mhm. Indem wir sagen jetzt, schauen wir mal nicht, was das Konto sagt und geben die 10 € fürs Kino aus.
Einfach mal nicht aufs Handy gucken.
Einfach mal nicht
aufs die letzten Handy Tage gucken. Viel drüber nachgedacht. Ich bin viel zu viel am Handy, Mann.
Ja.
Lass mal nicht mehr machen. Leute, ja. Legt eure scheiß Smartphones weg. Aber erst, wenn ihr diese Podcast-Folge fertig
Ja, stimmt. Hört. Aber da muss man ja nicht aufs Handy schauen.
Stimmt. Man muss nur einfach Augen zu im Bett liegen. Das würde mich auch mal interessieren. Wie hört ihr eigentlich unseren Podcast?
Ich kenne da einen. Ein Kumpel von mir arbeitet immer freitags und fährt so Sozialhilfen aus an Leute, die sozusagen einen gesetzlichen Betreuer haben.
Ja.
Und er hört immer in seinem Carsharing-Auto, wenn er da rumfährt, hört er immer uns.
Oh.
Hört er uns immer, wie es uns so geht und so.
Komm, dann durchbrechen wir mal seine Autowand jetzt. Hallo, viel Spaß. Wo fährst du gerade? Rechts abbiegen jetzt.
Und immer, wenn er dann auch mal gemeint, in der ersten Folge warst du, dass meine Stimme noch so arg bassig war.
Ja, da haben wir das noch nicht gecheckt.
So rausgeschaltet hat die Ohren da.
Ja. Aber an die anderen, schreibt uns gern mal, an die treuen Projektor-Fans. Sagt uns mal, legt ihr euch so aufs Sofa und macht die Augen zu, das fände ich auch süß. Oder chillt ihr in einem überfüllten ICE und habt uns auf den Noise-Canceling-Kopfhörern?
Das kann auch sein,
das ist wichtig, wo man gehört wird. Das würde mich sehr...
wo würdest du sagen, hörst du die meisten Podcasts?
Beim Bad putzen.
Oh ja, putzen ist krass.
Putzen
bei ist es mega krass. Abspülen und beim Kochen.
Ja, auch, ja klar. Ja. Also eigentlich diese ganzen Haushaltstätigkeiten ist schon echt sehr gut.
Wenn man so Double Power, das ist so krass. Das ist was unsere Generation eigentlich mehr ballern muss.
Ja.
Dass wir ja Double Efficiency haben.
Ja.
Also ich meine, um sich Bildung reinzufahren, jetzt nicht unbedingt, dass man jetzt irgendwie doppelt effizient ist, sondern eigentlich um sich Bildung reinzufahren.
Genau, wie zum Beispiel Bildung, was gerade im Kino geil ist,
genau.
Was auf Movie kommt.
Kulturelle Bildung.
Also würde ich sagen, klopfen wir hier nicht lange rum. Es geht los. Ich habe auf Mubi mal wieder zum Klarstellen, Mubi gibt uns leider noch kein Geld.
Und herzlich. Mubi schreiben wir mit B, immer noch.
M-U-B-I. Genau. Und Mubi könnte uns natürlich irgendwann auch mal gern sponsern, wenn sie das hören. Machen sie bis jetzt nicht, deswegen ist es einfach nur Appreciation von uns und keine Werbung. Das zur Klarstellung. Aber mal wieder hat Mubi was rausgehauen. Ich kann es euch ans Herz legen. Es gibt gerade eine Kurzfilmsammlung. Dazu nochmal kurz zur Erklärung. Bei Mubi ist ja alles kuratiert. Also es geht immer um Sammlungen. Die Filme werden ausgewählt. Es gibt oft gewisse Themen. Es werden bestimmte RegisseurInnen in den Fokus genommen. Und das ist so schön, weil es immer so ein bisschen wirkt wie so eine toll hergerichtete Bibliothek an Filmperlen, die dann auch wirklich sehr abwechslungsreich
gespickt sind. Und jetzt gibt's eine neue Reihe auf Mubi, eine neue Sammlung, und die heißt Animierte Begierde. Und da gibt es lauter Kurzfilme, ich glaube, es sind insgesamt 9. Ich habe jetzt 7 davon gesehen. Danach waren wir zu müde und mussten dann noch ins Bett. Für die letzten 2 hat es nicht gereicht. Gute Nacht. Und das sind alles Filme, die halt in irgendeiner Weise mit Sexualität sich beschäftigen. Und das eben auf der ungewohnten Animationsebene. Was ja aber echt total clever ist. Ich musste tatsächlich an den Macher von Family Guy denken, der irgendwann mal gesagt hat, das Geile an Zeichentrick, an Animation, an Trickfilm ist ja, dass du nun mal ja Dinge machen kannst, die ja einfach nicht funktionieren. Also du hast ja die natürliche Prädestiniertheit des Übernatürlichen in so einem Comic oder in.
Ja, es ist eigentlich alles übernatürlich.
Genau, du kannst ja alles machen. Du kannst sagen, ja, da explodieren jetzt plötzlich 80 Autos und du gibst ja deswegen nicht mehr Geld aus. Das ist ja der
Witz. Ich finde es doch geil, wie man bei so einer Szene, weil es explodieren 80 Autos, bei Family Guy genau weiß, wie es bei Family Guy ablaufen wird. Es werden immer wieder 1 oder 2 Autos reinfahren, es wird immer mehr explodieren halt.
Aber eben auch gerade so im Punkt Brutalität, weißt du, also du kannst ja Dinge zeigen, die dann weit genug weg sind und die vor allem halt nicht schwer zu spielen sind. Also ja, bei Live-Action musst du ja immer Gedanken machen, wie zur Hölle sollen wir das machen und wie viel Geld geben wir da aus. Und bei Animation ist ja im Prinzip wurscht, ob da gerade jemand die Straße runterläuft oder ob gerade irgendwas, keine Ahnung, durch Raum und Zeit fällt. Das mal so als Anreiz.
Ich hatte gestern was gelesen, und zwar gibt es bei den Simpsons eine Szene, in denen vom Toys R Us in Simpsons das R weggenommen wird und so eine Crowd drumherum steht und so traurig ist. Mhm. Und dann steht dort, wie heißt der Nachbar nochmal, der mit dem blauen Haaren? Der Kumpel vom Bart?
Milhouse
steht da so und guckt so extrem traurig, so richtig verzerrtes Gesicht. Und da hat jemand dann geschrieben, dass ihn das Gesicht von Milhouse immer noch verfolgt und dass es so voll einprägsam ist. Und dann gab es jemanden, der hat rausgefunden, wo sie das genommen haben. Und zwar genau die Szene, wo Milhouse so guckt, ist basiert auf einem Foto eines Franzosen, der beim Einmarsch der Nazis in Paris genauso geguckt hat.
Oh wow.
Also die Komposition des Bildes ist von da übernommen. Und das macht halt so krass. Ja. Weil es ist so eine Szene, die geht 3 Sekunden, wenn überhaupt sieht man das.
Ja.
Und wie viel Impact das haben kann.
Wahnsinn.
Ja, Animation. Ja,
also Animation wirklich in dem Sinn völlig underrated. Also was man da halt machen kann. Und das jetzt natürlich vor dem Hintergrund, okay, es sind Filme, die sich auf sehr abstrakte Weise, auf teilweise wirklich sehr künstlerische, fantastische Weise mit dem Thema Sexualität beschäftigen und auch mit all möglichen Themen, die sich drumherum drehen. Das ist so faszinierend zu sehen und natürlich auch viele Sachen, also sind auch ältere Filme dabei, also aus den 70ern, wo natürlich auch nochmal so eine Komponente hinzukommt, dass das natürlich sehr mutig war, weil es vielleicht in der Zeit war, wo das auch einfach noch nicht so en vogue war und vielleicht auch ja nicht so gern gesehen. Und wie krass man da dann halt natürlich auch explizite Szenen zeigen kann. Also Menschen, die nackt sind, Menschen, die auf eine sehr explizite Weise miteinander intim werden. Es gibt einen Film, den würde ich vielleicht kurz rausheben, was die Skurrilität angeht, der heißt Asparagus, also Spargel. Und da wird der Spargel so als Phallus-Symbol verwendet. Und es gibt eine Szene, in der, naja, letztendlich, ich würde sagen, der absurdeste Blowjob der Filmgeschichte gezeigt wird. Das will ich mal dazu sagen. Das muss man gesehen. Das ist unglaublich. Und bei den anderen Filmen, was man da rausholen kann an Character-Dramen über Sexualität. Also ich war total geflasht und es macht ultra Spaß. Die meisten Filme gehen auch nur 5 Minuten. Es gibt 1, 2, die sind länger, die gehen dann halt so 12 Minuten. Und wirklich total vielfältig, total unterschiedliche Dimensionen von Sexualität. Es gibt einen Film, der hat mich auch sehr beeindruckt, der hieß None or Never. Und da geht es um eine Nonne, die dann, wo ihre sexuellen Begierden aufgegriffen werden. Und es ist einfach unfassbar spannend. Und man hat sowas einfach noch nicht gesehen. Und da kann ich nur sagen, Props Mubi, da so eine Sammlung zu erstellen. Und du guckst es einfach mal so schön an einem Abend durch.
Ich bin mal gespannt, muss ja, wenn wir mal reingucken.
Ja,
und aber die sind nicht, die sind einzeln sozusagen. Ist nur als Sammlung zusammengefasst.
Ja, genau. Also man klickt die dann auch immer einzeln an und guckt die an. Und ich habe das mit meiner Mitbewohnerin geguckt und wir waren einfach total gehuckt. So, und man kann es halt so ganz locker, kannst dann danach immer kurz Pause machen, kurz drüber sprechen, weil es natürlich Filme sind, die auch total diskutabel sind. So, und manche sind eben auch wirklich sehr abstrakt, wo man danach auch ist, okay, wie hast du das jetzt gesehen? Also manche haben ein sehr fantastisches Element. Andere sind so ein bisschen alltagsnäher, sag ich mal. Und es ist einfach sehr, sehr beeindruckend und durch die Bank auch qualitativ einfach krass. Es waren vielleicht 2 Filme dabei, wo ich mir so dachte, okay, habe ich jetzt nicht ganz gecheckt, so, kam bei mir jetzt nicht an, aber es waren auch wirklich 3, 4, wo ich echt dachte, wie geil ist das denn? So was hat man noch nie gesehen. Deswegen große Empfehlung, wenn ihr Mubi habt, schaut rein, animierte Begierde, und vielleicht ist ja auch ein Anreiz, euch Mubi zu holen. Wir können, glaube ich, dafür eine Lanze brechen, dass es von allen Streaming-Diensten, in Anführungszeichen, weil es ja gar kein normaler Streaming-Dienst ist, mit Abstand der coolste ist. Und es ist wirklich sehr unterstützenswert. Gute Sache. Also gönnt euch das. Wie gesagt, unbezahlte Werbung. Wir finden es einfach nur geil. Großes Lob.
Ja, super. Ich freue mich. Mubi.
Mubi. M-U-B-I, Leute. Wird,
glaube ich, noch ein paar Jahre dauern, bis Mubi folgenden Film aufnimmt. Obwohl mittlerweile...
Herrliche Überleitung.
Ich weiß nicht, aber... Ich glaube, Mubi hat immer so ein bisschen so eine Ablehnung gegen sowas. Ich weiß nicht, warum. Irgendwann wird das vielleicht ein Klassiker. Ja. Brian De Palma hat 1996 einen Film rausgebracht, der irgendwie so nicht in seine Filmografie passt, meiner Meinung nach. Und nicht in die von Tom Cruise bis dahin irgendwie. So halb. Tom Cruise hat 3 Jahre danach Eyes Wide Shut gemacht. Das hat mich irgendwie... bisschen verwirrt. Mhm. Und zwar den ersten Mission Impossible, denn ich habe wieder so einen kleinen Marathon angefangen, der direkt nach dem ersten Teil ins Stocken gekommen ist. So Klassiker, wenn man mit zu vielen Leuten einen Marathon anfängt, weißt du so?
Ja.
Und ich hatte den vor ein paar Jahren nochmal gesehen, vor dem 7. Teil und wollte jetzt in der Vorbereitung auf den 8. nochmal so ein bisschen ins Thema kommen. Und den 8. werden wir ja auch noch besprechen, aber das braucht noch ein bisschen, glaube ich. Aber ich bin nächste Woche in Frankreich und ich habe gesehen, in dem kleinen Kino an diesem Ort läuft, der einzige Film, der im Original läuft, ist Mission Impossible Final Reckoning. Ja, schön überheizt in einem nicht klimatisierten Kino, 2,5 Stunden.
Kann man mal machen.
Kann man mal machen. Ich weiß nicht, was man über Mission Impossible 1 sagen muss. Ich glaube, jeder hat jede Szene mindestens einmal in seinem Leben irgendwie gesehen. Weil das, also man kennt diese Iconic-Szene, wo sie in diesem Raum sind, der Temperatur überwacht, Schall überwacht und Bodensensor hat, wo er sich abseilen muss von oben und Jean Reno hält ihn dann so im Seil und er macht da diesen wortwörtlichen Drahtseilakt, um die Pfeil herunterzuladen. Und da gibt es immer wieder so Fragen, ja, warum gibt denn das keinen Alarm, einfach eine Kamera, weißt du, so, die haben den Hitzesensor, der auf die kleinste Gradunterschied seiner Körpertemperatur reagiert, aber eine Kamera haben sie leider nicht. Aber ja. Man muss auch immer sagen, es ist natürlich auch es muss ja auch einen Winkel geben, um da einzubrechen.
Klar.
In das CIA-Hauptgebäude. Und ich muss sagen, dass Tom Cruise in dem Film mega gut ist. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat er was, wo man merkt, okay, er ist wirklich so Ethan einfach.
Ja.
John Voight spielt auch richtig gut in dem Film, hat auch so ein bisschen so einen doppelten Boden, die ganze Geschichte, wo man nicht so richtig weiß und man immer wieder hinters Licht geführt wird. Also so einfach ein guter Spionage- Actionfilm, der halt eine der krassesten Reihen aller Zeiten irgendwie, also was Geld angeht, hervorgebracht hat. Und dann erstmal so 4 Filme komplett danach für einen Arsch sind, bis dann irgendjemand den Dreck wieder aufgepickt hat und wieder was Gutes draus gemacht hat. Und da können wir ja nochmal drauf eingehen, wenn wir dann den neuesten Teil besprechen. The Final Reckoning.
Ja. Ich habe ja neulich dann, Thomas und ich haben uns besprochen, weil es ging natürlich dann viel drum, gucken wir jetzt den neuesten Mission Impossible, wollen wir den das nächste Mal thematisieren? Und dann hatten wir beide das Problem, okay, Thomas besser als ich, aber ich hatte die Teile davor wirklich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich meine, ich habe halt 1, 2 und 3, habe ich glaube ich gesehen, so damals im Fernsehen auf Pro7 als Teenie. Und dann aber glaube ich 4, 5, 6 und 7 eben nicht. Und dann war ich so, ja, keine Ahnung. Und wir wussten schon, dass im neuen Teil dann halt schon noch mal viel auch auf die Älteren eingegangen wird. Und dann war ich sehr unsicher. Und dann habe ich irgendwann aber zu Thomas gesagt, ja, nee, komm, wir müssen das jetzt machen. Ich gucke mir jetzt so ein YouTube-Recap an. Und das ja, ist das ja ist, so geil. Also ja, diese YouTube-Recap, diese Nerds, die dann wirklich so 20 Minuten lang in einem Double-Time-Tempo.
Das ist so geil, oder?
Diese Filme durchlaufen.
Man kommt auch übel durcheinander. Wenn man einmal kurz wegguckt, oder so, ist man raus.
Ja.
Das habe ich immer so gemacht, ja, okay, neue Game of Thrones Staffel kommt raus, ich gebe mir nochmal kurz ein Recap für die 7. oder so.
Ja.
Und dann war das so, da. Und du erstmal so, ah, das ist auch in der Staffel passiert und so, das, du kommst gar nicht mit. Das ist, früher gab es bei Star Wars The Clone Wars, diese Serie, gab es immer vor jeder Folge einen Recap von der letzten Folge. Und das war dieses Double-Time-Ding, weil in 10 Sekunden hat dieser deutsche Sprecher das so runtergehauen. Es kam rein, letztes Mal bei Star Wars The Clone Wars. Und jetzt geht's los.
Ja. Wirklich. Komplett krass. Aber ich habe so Respekt vor den Leuten, weil wenn du aufmerksam bist, also du verstehst halt schon alles. Also du steigst nicht aus, es wird dir nicht zu viel. Die machen das so gut. Also der Typ, das Video ging 19 Minuten und er hat einfach dann, ja.
Alle zusammengefasst.
Alle, von 1 bis 7 und so richtig stark und auch immer gut auf den Punkt gebracht, was ist die Storyline, wo stehen wir gerade, was war da so, er hat auch immer so, was ist so das Highlight des Films, was ist die iconic Scene, wie endet's und bereitet sich drauf vor und dann natürlich auch noch mit einem gewissen Humor, den dann eben solche YouTube-Nerdy-People haben. Und ich fand's so geil und dann war ich so hyped und war so, ja Mann, und dann war ich wirklich danach so, okay, ich hab's gecheckt, ich kann jetzt den neuesten gucken, ich glaube, ich bin wirklich im Bilde. Dann habe ich den Fehler gemacht, um jetzt kurz ein bisschen vielleicht auch die Euphorie leider rauszunehmen, die Reviews so von den üblichen Filmkritikleuten, die wir so konsumieren, waren jetzt alle nicht der Hammer. Also es hat auch niemand gesagt, es wäre jetzt scheiße, aber es war halt auch niemand so, ja, das ist hier das perfekte Ende. Weißt du, ich meine, bei Harry Potter damals waren ja alle total begeistert, als dann der allerletzte
Teil rauskam. Ja, aber ich meine, was soll da passieren? Also,
klar.
Du hast ja keinen Überraschungseffekt gehabt bei Harry Potter.
Stimmt, genau. Aber ja. Klar, es war dann halt auch einfach well executed. Ja, so. Ja. Und hier war es jetzt schon so, boah, die haben sich ein bisschen verrannt. Ich habe trotzdem auch Kritiken gelesen, wo die meinten, ey, trotzdem absolut sehenswert, macht halt auch einfach Bock. Und ich meine, das ist halt ein Action-Agenten-Film, so da kann man ja auch mal ein bisschen fünf Grade sein lassen. Eben wie du meintest, es braucht ja eh immer irgendeinen Angle und das muss ja so sein, dass dann vielleicht auch zu viele Sachen aufgerissen werden und das muss dann halt geil aussehen und Tom Cruise muss sich dadurch die Weltgeschichte stunten und dann ist doch auch gut. Und ich finde, also ich habe schon auch einfach enormen Respekt vor dieser Reihe, weil da halt, ich meine, man muss dieser Filmreihe erlassen, dass auch in 50 Jahren, wirst du noch sagen, da sind ja wirklich die most iconic Stunts sind ja, aus Mission Impossible.
Das muss man einfach so mal Props geben. Wo er mit diesem Motorrad über diese Rampe jumpt
ja.
Und dann mit einem Fallschirm auf dem Zug landet oder ja. Das ist so krass.
Es ist halt einfach komplett wild. Das, um nochmal den Bogen zu schlagen, das sind eigentlich Sachen, die sonst nur im Animationsfilm passieren ja, können. Genau. Und man sagt, die ja. Kann man ja nicht umsetzen. Ja. Und dann kommt Tom Cruise und sagt, hold my beer.
Ja. Ich glaube, dass es halt auch einfach es muss halt auch Actionfilme geben. Und ich habe dann lieber sowas, was gut ausgeführt ist und wo trotzdem noch Charaktere ein bisschen Tiefe haben, als absolut. Den 100. Fast and Furious,
ja, wo es Alter,
wirklich
ja.
Nur noch darum geht, welche Stars man da reinpackt. Und das finde ich halt, also es muss halt Actionfilme geben, weil es halt eines der Genres, die muss auch bedient werden.
Und es ist ja auch das einzige Franchise, was es ja wirklich komplett durchgezogen hat, einfach diesen einen Hauptcharakter zu haben.
Ja, und das finde ich auch in Ordnung.
Und das dann ja auch wirklich geil durchzuspielen. Und es ist halt auch einfach Tom Cruise Legacy.
Ja, und man weiß halt auch, was man kriegt. Ja. Also das Ding ist halt, da geht halt niemand rein und beschwert sich, ja, ist jetzt wieder einer von den Actionfilmen. Ja, es ist halt auch der 8. Teil und man weiß es ja.
Ja, und es ist die Actionfilmreihe, die gute Actionfilmreihe.
Also, und die haben halt vieles gemacht, was Bond in den letzten Teilen meiner Meinung nach falsch gemacht hat, haben sie hier wieder ein bisschen besser gemacht. Also einfach bessere Charaktere, bessere Bösewichte vor allem eingeführt und ein bisschen realistische Szenarien vielleicht auch, keine Ahnung. Es ist einfach ein bisschen,
Also ich habe schon irgendwie so, ich habe einen Spot in meinem Herzen, eine Freie für die Mission Impossible-Reihe. Es ist schon, weil du kannst es ja nicht irgendwie vergessen, was die halt, wie iconic das ist. Und am Ende ist es ja auch immer so ein bisschen Werbung fürs Kino. Weißt du, wenn jemand so eine, das ist ja auch immer das Ding, wenn jetzt Aliens kommen und du willst denen kurz zeigen, was ist so Kinokultur in den letzten 100 Jahren halt und Mainstream-mäßig schon. Also du sagst, okay, das sind Sachen, die man halt so kennt. Und du würdest so sagen, wir machen eine 3-minütige Schnittmontage an halt iconic Mainstream-Kino-Szenen. Hm. Dann würde ich sagen, dann ist Mission Impossible da 5-mal drin.
Ja,
also eigentlich der entscheidende Stunt aus jedem Film. Einmal die Motorräder, die aufeinander zuheizen.
Ja, Flugzeug.
Das Abseilen in diesem Raum, den du angesprochen hast. Dann jetzt aus dem letzten, also vorletzten Teil, wo er da den Berg runter.
Henry Cavill, wie er seine Fäuste vor einem Kampf nachlädt.
Also das muss man halt einfach lassen. Und dann eben, ich bin ja da echt ein gutes Beispiel, weil ich bin auch ein Actionfilm Banause. Also es ist nicht mein Genre und wird es nie sein, aber ich finde, da muss man dann auch einfach mal sagen, so, das ist halt einfach geil und das hat eine absolute Daseinsberechtigung. Und ich habe trotzdem jetzt, obwohl ich jetzt die paar Reviews gelesen habe, die jetzt nicht beeindruckt geschrieben waren, habe ich irgendwie trotzdem noch ein bisschen Bock drauf.
Ich glaube, dass er jetzt das Rad nicht neu erfindet, das ist mir auch irgendwie klar.
Ja.
Und das ist ja dann auch okay. Man muss halt seine Einstellung dann ein bisschen anpassen und dann geht es.
Und man muss halt auch sagen, dass es natürlich die Actionreihe ist, die den besten Schauspieler drin hat. Weil Tom Cruise, ich meine jetzt mal von seinem, persönlich kann man ja halten, was man will und ich glaube, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber als Schauspieler, rein faktisch, wenn man es trennen mag, ist halt einfach wahnsinnig gut, der Typ.
Der ist gut.
Das ist halt einfach professionell.
Muss man sagen,
das ist professionell großartig.
Und liefert ab.
Der liefert halt einfach ab, ja.
Ich wollte noch ganz kurz auf was eingehen, weil wir vorher drüber gesprochen haben, über Harry Potter. Und zwar hat ja HBO jetzt den Cast der 3 bekannt gegeben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Ja.
Was sagst du dazu? Also bist du beim HBO Harry Potter Serie 7 Staffeln, jede Staffel ein Buch, findest du es gut? Oder?
Naja, ich sag dazu jetzt genau das, was ich auch noch sehr oft wiederholen möchte. Also eigentlich will ich einfach nur einen kleinen Appell loswerden. Und zwar an alle da draußen, die Harry Potter Fans sind. Was ja, ich meine, Harry Potter ist halt einfach, ne, das Epischste.
Nicht wegzudenken.
Nicht wegzudenken, und das ist ja alles völlig fair. Ich bin zu Harry Potter so ein bisschen so, also ich habe die Filme gesehen, fand die auch geil, aber ich bin jetzt halt kein...
Hast du Bücher nicht gelesen?
Nee, tatsächlich nicht. Ja. Ich bin kein Harry Potter Nerd und ich habe großen Respekt vor allen Leuten, die das halt so krass berührt hat, dass Harry Potter ist einfach so eine heftige Faszination und das ist alles schön und gut. Aber mein ganz klarer moralischer Appell, über den ja auch viel diskutiert wird, ist, wenn ihr das schauen wollt, weil ihr Harry Potter Fan seid, dann piratet den Arsch aus dieser...
damit er kein Geld weggeht.
Kein Geld an J.K. Rowling, das ist einfach mein ganz klarer Standpunkt und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, wie der überhaupt zu diskutieren wäre. Ja. Ich werf niemandem vor, dass er Bock hat, diese Serie zu schauen, weil wenn, keine Ahnung, wenn irgendwann ein fucking Spin-off von allen Christopher Nolan oder Wes Anderson Filmen käme, natürlich würde ich die auch gucken wollen, selbst wenn da irgendeine Scheiße passiert wäre, weil es halt meine Lieblingsfilme sind. Deswegen mache ich niemandem einen Vorwurf, dass er sagt, boah, ich habe halt Bock drauf und John Lithgow als Dumbledore wird auch ballern. Aber dann guckt es gefälligst auf irgendwelchen scheiß illegalen Seiten, ohne Witz.
Ich frage mich immer bei der Diskussion, wie man es dann an verschiedenen, also an unterschiedlichen Sachen misst.
Ja,
klar. Also ob man dann sagt, okay, also ich kann mir vorstellen, dass Mission Impossible 1 sicherlich auch von Harvey Weinstein mitfinanziert wurde zum Beispiel.
I guess,
das ist immer sehr gefährlich. Ich check das voll, ich bin bei J.K. Rowling auch komplett raus. Aber ich meine jetzt gerade als filmisches Gut, sprechen wir mal darüber.
Ja.
Also wie du den Cast findest, sagen wir es mal so. Aber es ist auch was anderes, wenn du die Bücher nicht gelesen hast. Weil der Cast von den ersten drei Kindern, also hier, Daniel Radcliffe,
ja,
etc., ist halt aufs Buch bezogen jetzt nicht der beste Cast gewesen.
Ja.
Und jetzt der Cast für mich kommt besser rüber.
Okay.
Das würde ich damit nur mal sagen.
Ja.
Ich freue mich da schon drauf, aber ich bin, also ich, bei mir ist die Diskussion in der Freundesgruppe auch irgendwie, klar, dieses J.K. Rowling-Ding ist halt so unterschwellig, jeder weiß es. Und dann ist es halt irgendwie gar nicht das Thema, über das diskutiert wird, sondern es geht darum, braucht man überhaupt nochmal ein neues Harry Potter? Und ich glaube schon, weil ich es immer fair finde, neue Generationen da nochmal ranzubringen. Da wird immer so ein bisschen gegatekeept, obwohl die Leute, mit denen wir diskutieren, ja selber die ganze Scheiße gar nicht gelesen haben, weil die teilweise Leute gar nicht auf der Welt waren.
Ja.
Also das ist auch immer so ein bisschen...
Ich finde auch den Punkt völlig fair, dass man sagt, man recycelt das, weil so ist es nun mal.
Ja, und alle haben sich beschwert, yo, ey, der erste Teil und der zweite sind scheiße, weil da ist alles rausgelassen, dies, das. Und jetzt machen sie es ja, dass sie eine ganze... jede Staffel ein Buch haben, was du ja willst. Und wo das Risiko nicht besteht, dass der Autor auf einmal aufhört, die Bücher zu schreiben, wie bei George R. R. Martin, Game of Thrones. Sondern es ist einfach, es ist da... Aber sie hält halt einfach alle Rechte und das ist ein ziemlich großes Problem.
Ja, ich glaube, qualitativ ist es auch eine super Entscheidung. Ich glaube, eben dagegen zu wettern ist einfach sehr lame. Also, weil du sagst, lass doch Hate. Jetzt. Also, was ist das? Eben, es ist Gatekeeping, weil du sagst, oh, das ist die Reihe meines Herzens.
Ja, Harry Potter auf, das neu zu machen.
Genau, ich denke mir so, jetzt gönn doch der jungen Generation, dass die das dann auch geil finden und dass es halt für die zugänglich gemacht wird, weil das halt für die jetzt irgendwie zu alt ist. Aber um nochmal kurz auf den Punkt zu kommen, ich weiß, dass es ja immer dieses heiße Eisen ist, wenn man gegen eine Sache dann voll schießt und so zum Boykott aufruft und dann eben braucht es ja nur ein kleines Argument wie, ja gut, aber bei dem Film ist doch...
Die das meinte ich jetzt auch gar nicht so negativ, ich meine nur, es ist immer ein bisschen, man muss da mega aufpassen bei diesem Projekt.
Aber ich habe dazu, glaube ich, doch eine ziemlich klare Abgrenzung, weil bei Filmen, die damals, das ist ja ein super Beispiel mit Harvey Weinstein, und da sage ich, und das lasse ich bei J.K. Rowling ja auch stehen, die ganzen alten Harry Potter Filme, es ist für mich halt wirklich okay, weil für mich zählt wirklich der Point of No Return.
Ja, als sie sozusagen,
also wenn man das heißt, noch nicht,
die jetzt Filme waren Weinstein da. Wenn nochmal Filme machen würde, würde man sie halt nicht mehr gucken.
Genau.
Ja.
Und es gibt halt alte Filme, die hat man damals gesehen, die Filme waren geil und dann verstehe ich auch, dass man sagt, ich kann jetzt ja nichts mehr dran ändern, dass dieser Film damals geil war, dass der mich berührt hat und jetzt kann ich das einordnen und kann ja auch immer sagen, ich gucke den natürlich trotzdem noch alle paar Jahre, weil ich diesen Film halt liebe. Und dann ist es für mich okay, wenn man sich ja dann trotzdem natürlich irgendwie bewusst macht, okay, ist im Nachhinein irgendwie, hat es natürlich einen Beigeschmack. Aber bei J.K. Rowling mache ich wirklich eine klare Kante, weil es ja wirklich auch so chronologisch ist. Also sie haben die Filme gemacht, es hat einen riesen Erfolg gehabt, alle haben es geliebt und jetzt, oder dann vor ein paar Jahren kommt raus, dass sie so übelst rumschwurbelt und dann ist für mich klar, so ab jetzt musst du halt sagen, alles, was sie jetzt noch verkauft, Das will ich nicht unterstützen. Nicht mehr supporten, ja. So, und ich habe kein Problem damit, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich gucke jetzt nochmal die alten Harry Potter Filme. Ist ja gar kein Ding.
Vor allem, ich verstehe halt auch, also ich finde es halt krass, dass sie, also Harry Potter ist das zweitmeistverkaufte Buch der Welt nach der Bibel. Wie krank ist es?
Das ist so krass.
Das ist so krass. Und einfach, das, warum muss es dann immer so sein irgendwie?
Ja, das ist schon krass.
Aber ich frage mich halt, also die haben jetzt ja auch einen sehr diversen Cast, wofür sie auch wieder aus irgendwelchen Szenen so Hate kriegen, die Leute, die da gatekeepen, boah. Alter, dass Snape nicht schwarz sein darf. Also, I don't know. Snape ist halt einfach ein Charakter, so.
Ja. Und für mich dann eben jetzt auch wieder eher die Frage, die SchauspielerInnen müssen sich ja jetzt eben auch alle verantworten. Also zum Beispiel...
Ja, Papa Isidu, Alter.
Genau, er wurde ja damit konfrontiert, ja. So, ja, wie kannst du das jetzt mit dir vereinbaren, dass du jetzt halt J.K. Rowling nochmal richtig in die Kasse spielst, so. Und er hat sich ja dann öffentlich...
Was hat denn er gesagt dann?
Naja, er hat jetzt nicht... Genau,
er kann halt nichts sagen.
Er kann nichts sagen, aber er hat ja seine Stimme schon genutzt zu sagen, er ist ganz klar Ally von Transmenschen und er möchte ganz klar, ne, also er möchte ganz klar dafür stehen, dass er nichts dagegen hat. Aber klar, dann denke ich mir so, ja, Bro, ich weiß. Und bei John Lithgow dachte ich mir auch so, echt jetzt? Also ich hätte schon ein bisschen Bock, dass halt auch Schauspieler, halt so, dass vielleicht glaub, rauskommt,
das steht die Opportunity das, halt größer. Ja. Aber bei John Lithgow weiß man auch nicht, wie der privat drauf ist.
Weiß man ja nicht.
Ja. Es geht halt, man lässt dann oft das Schauspielerische darauf schließen, wie die Person vielleicht ist. Und das ist, glaube ich, ein großer, großer Fehler.
Ja, klar. Aber da habe ich mir schon auch gedacht,
ich finde es immer noch unglaublich, dass eine Frau, die eine der magischen Welten aller Zeiten schafft und die Fantasie hat, nichts Mögliches aufzuschreiben, also etwas Unmögliches, Fantastisches aufzuschreiben, was so krass fern von allem ist, was du dir vorstellen kannst, dass die Person es nicht schafft, über ein binäres System hinauszudenken. Ich finde das unglaublich. Also ich finde das wirklich unglaublich.
Stimmt.
Das ist wirklich krass.
Ja, wer hat der eigentlich ins Hirn geschissen?
Ja. Fragt mich sich schon sehr. Wahrscheinlich irgendjemand wie Lord Voldemort.
Sollen wir J.K. Rowling in diesen Podcast einladen und mit ihr drüber quatschen?
Weiß man eigentlich schon, wer Voldemort spielt? Ja, Cillian Murphy wird dafür gehandelt, glaube ich.
Alter, wenn der das macht, dann drehe ich durch.
Ich glaube, der macht das.
Dann kotze ich aber wirklich ab.
Hast du gewusst, dass Cillian Murphy aus London zurück nach Irland gezogen ist, weil seine Söhne einen zu krassen Londoner Akzent bekommen haben? Warum? Dann hör auf, Voldemort zu spielen.
Und er macht jetzt immer am Wochenende, jobbt er als DJ, um noch einen normalen Job zu haben.
Wichtig auch.
Ey, wenn der das spielt, und er rast sich aus. Der braucht das nicht.
Ich glaube, der macht das.
Oh, leck mich doch. Der braucht die Kohle nicht, der kann alles machen, der ist Oscar-Preisträger, alle lieben ihn, der muss doch jetzt nicht J.K. Rowling. Nee, aber da kriege ich Puls.
Der zieht durch.
Oh, ich krieg so Puls.
Ja.
Cillian Murphy,
aber
bitte nicht.
Du als Severus Snape, da freue ich mich sehr drauf. Alan Rickman ist halt eine Persönlichkeit gewesen. Also ist natürlich, man wird es immer vergleichen. Alan Rickman ist halt eine Persönlichkeit. Also, wie er immer reinkam mit seinem Cape, also schlagt die Seite 435 im Buch auf.
Es stellt sich schon ein bisschen die Frage nach der Gatekeeping-Diskussion, ob unsere Generation es eigentlich meiden sollte. Also ob wir einfach sagen, nee, wir gucken es nicht, weil
wir es dann ganz zu arg Grund. Gatekeepen sollten. Also wir sollten lieber uns selbst gatekeepen.
Genau, dass wir halt sagen so, ey, ich mach mir doch jetzt Alan Rickmans Snape-Performance nicht kaputt oder fang jetzt nicht an, das alles so
aber aufzulegen. Aber so ist es ja vielleicht auch nicht immer.
Ja, aber wenn das Ding rauskommt, du weißt doch schon, wie das läuft. Also die Diskussion
ist ja jetzt schon schlimm.
Die werden sich ja nur drum drehen, ja, das war im Film aber so.
Aber es ist jetzt ja schon schlimm. Es war ja mit allem schlimm. Es ist genauso mit der Herr-der-Ringe-Serie schlimm gewesen.
Ja.
Die Leute kommen nicht damit klar, dass man einen anderen Cast hat, als sie es gewohnt sind. Und ich finde es bei Herr der Ringe fand ich es auch mega krass. Also so, ja, es gibt keine schwarzen Elben.
Ja.
Alter, Tolkien dreht sich 400 Mal im Grab um bei euch Usos. Das ist so krass.
Solche Idioten.
Das juckt denen einen Scheiß. Und diese Scheißerben, die sollen sich auch einfach fett verpissen. Alle. Die sollen einfach sagen, ja, gut ist, wir machen nichts mehr.
Ich muss sagen, das ist für mich so ein bisschen die Dark Side of Cinema oder Television, wo ich sage, ich würde ja immer dafür bürgen, weißt du, dass Filmfans, weil ich ja selber drin bin, weil das meine Bubble ist, weil ich mich mit den Leuten wohlfühle, würde ich ja immer grundsätzlich mal sagen, Filmfans sind doch tolle Leute, weißt du, aber Leute, die gehen gerne ins Kino, die gucken sich gerne andere Perspektiven an, das sind Menschen, die gerne in andere Welten abtauchen, das finde ich ja einfach grundsympathisch. Ich würde immer sagen, ein Filmfan ist doch jemand, wo ich psychologisch argumentieren kann, das sind Menschen, die sich gerne mit anderen Menschen auseinandersetzen, weil das ist doch der Punkt.
Ja, aber scheinbar ja nicht.
Genau, warum gehst du gerne ins Kino? Weil du es magst, Charaktere zu gucken, die ja nicht deine Meinung haben müssen. Also eigentlich hat Kino, wenn ich das jetzt mal übertrieben philosophisch einordnen darf, hat Kino ja voll die Vorbildwirkung, weil du sagst, in einer Zeit, in der wir anscheinend ein Problem damit haben, dass jeder nur noch seine eigene Meinung halt für absolut superior hält, sind doch, wenn ich sag, ich gehe unglaublich gerne ins Kino und guck mir gerne Dramen an, wo es um Leute geht, die doch nicht ich sind. Mhm. Und ich finde das schön. Dann kann ich mir doch so ein bisschen auf die Fahne schreiben, ich bin ja anscheinend ein Mensch, der immerhin Bock hat.
Einfühlsamkeit.
Genau, der Bock auf Empathie hat im Sinn von, ich will mir was angucken, wo einfach eine andere Welt stattfindet als meine eigene und das dann auch geil finden. Und dann geht mir sowas nicht den Hals runter, wo ich sage, und dann hast du aber auch diese Dark Side, wo ganz oft Filmfans dann einfach so nervige Nerds sind, die dann sagen so, aber so war das damals und so brauche ich
das. Das war, euch doch, das ist so diese Witz. Star Wars Scheiße auch. Ja. Also so diese Star Wars Generation. Ja, okay, die neuen Star Wars Teile sind halt, also die 99er, jetzt nehmen wir mal die mittleren Teile da,
ja.
Episode 1 bis 3, sind halt anders als die OGs, aber die wurden halt auch nicht in den 70ern gemacht. Und guck mal, die ganzen Leute sind immer so, ja, die sind so scheiße, aber gucken das dann alles mit ihren Kindern.
Ja.
Hä? Ja, enjoy es doch. Da geht doch ums Universum. Und nur weil was Neues kommt, heißt es ja nicht, dass die Alten gefickt sind.
Also mich enttäuscht es einfach unglaublich, wenn die Filmbubble plötzlich konservativ wird. Weißt du?
Ja.
Weil sie für
immer,
mich...
Es ist immer bei Remakes.
Ja.
Prequels, Remakes. Es gibt Fehler, das verstehe ich auch. Also für mich meiner Meinung nach ist es, weiß nicht, ob das eine Form von Gatekeeping ist, wahrscheinlich nicht, dass man ein 100-Seite-Hobbit-Buch nicht in 9 Stunden verfilmen muss.
Ja.
Okay, das ist jetzt das Ideal ist, aber ich finde die Filme trotzdem nicht scheiße.
Ja.
Und ich kann trotzdem verstehen,
dass Leute... Du musst auch nicht im Internet darüber haten.
Nein, ich kann auch verstehen, dass Leute das feiern, ist doch gut.
Ja.
Für mich ist es halt nichts. Aber es ist halt auch immer der Vergleich von Buch zu Film und dann nochmal Prequel und Sequel und da ging es halt auch um viel Geld.
Ja, vielleicht ist aber auch der Unterschied, dass manche Menschen halt dann einfach gern meckern und ich glaube, da steige ich halt aus, weil ich merke auch bei mir selber, seit wir jetzt ja auch diesen Podcast machen und ich ja schon zum Beispiel auf Letterboxd, ich meine, ich ja Reviews schreibe, als wäre ich ein professioneller Filmkritiker, was ja einfach so ein bisschen fake it till you make it ist, aber ich merke ja bei mir ganz krass, wie es mir fast unangenehm ist, wenn wir mal einmal einen Scheißfilm gesehen haben.
Ja, aber
professionelle
Filmkritiker gibt's ja nicht.
Genau.
Das gibt es nicht.
Das ist so Bullshit, weil ich will doch in erster Linie zum Beispiel auf mein Letterboxd will ich ja, dass Leute sehen, für mich ist der Mehrwert doch, guck mal, ich habe hier richtig tolle Filme gesehen, ich schreibe dir hier ein paar Zeilen dazu, warum der toll ist, guck den dir an, geil. Und bei einem 3-Sterne-Film sage ich halt, meins war es vielleicht nicht, aber gut ausgesehen hat er trotzdem. Ich versuche ja immer irgendwas, mein Abschlusssatz ist ja immer so, hey, wenn du das und das magst, ist er vielleicht geil. Und als wir zum Beispiel Baby Girl gesehen haben, den ich halt scheiße finde, war mir das halt fast unangenehm. Weil dann hau ich mal einmal drauf, aber das will ich auch wirklich nur 3-mal im Jahr oder so.
Ja,
dass ich mal sage, boah, der Film war scheiße. So.
Ja.
Und mich mal kurz in Rage reden. Aber es scheint halt doch, und das bricht mir so ein bisschen das Herz in meinem Filmromantiker-Bubble-Denken, dass es dann doch einen großen Teil der Film-Nerd-Bubble gibt, die halt genauso Hater sind wie in allen anderen Bubbles auch, die halt dann einfach draufhauen wollen. Und das verstehe ich menschlich einfach nicht. Warum ist es immer so dein oberstes Ziel anscheinend? Erstmal alles scheiße finden, erstmal nörgeln.
Ja, halt Alter, Gatekeeping auf höchstem Niveau. Halt immer denken, dass sein der Standpunkt, wo man ist,
dass es dir gehört halt auch.
Ja. Genau. Und das ist, gerade wenn du sagst, so erfolgreiche Filmkritiker sind ja nicht die, die gut schreiben, sondern die, mit denen du dich am besten... bei denen du am besten über längere Zeit verstehen kannst, was die für eine Meinung haben, damit du dich mit denen infizieren kannst.
Ja.
Die Leute, die bei der New York Times 40, 50 Jahre geschrieben haben, die wurden ja von Quentin so krass gelobt, weil die einfach ehrlich waren.
Ja.
Es geht einfach nicht darum, okay, der findet den Film scheiße, das heißt aber nicht, dass ich den Film nicht sehen muss, sondern okay, natürlich findet er ihn scheiße, weil es ist einfach nicht sein Film. Und das ist auch in Ordnung. Aber ja.
Also Kunst dann halt doch irgendwann so überzudenken, dass man selber jetzt verstanden hat, ob das gut oder man muss sich halt davon distanzieren.
Man muss
sich
kritikieren, man muss es einfach distanzieren und dann von außen anschauen. Ja. Ich meine, die Mona Lisa ist auch ein DIN A4, ne?
Ja.
Aber noch eine letzte Sache. Bei Prequels und Sequels fände ich es einfach toll, wenn die Filmemacher ehrlich damit umgehen würden. Das hatte ich jetzt bei Joker 2, hat jeder gemerkt, Hälfte der Liebe da drin, keiner hat mehr Bock gehabt, das zu machen. Und alle haben gesagt von dem Team, ja, wir haben da noch so viel improvisiert und wir haben das so toll gespielt und so. Sag doch einfach, ey Leute, Studio hat uns 200 Millionen gegeben, wir machen den Film, gut ist, danach ist Schluss.
Ja.
Jeder würde sagen, okay, ist ein nicht guter Film, ihr habt das Geld bekommen, das gönne ich euch, Joaquin Phoenix kauft sich eine fucking Yacht, aber mir ist es egal, weißt du?
Ja. Das wäre geil.
Wenn es einfach ehrlicher wäre. Wenn das Business nicht immer wäre, dass alles, was da draußen rausproduziert wird, das Geilste ist, was es gibt. Die machen ja auch alle immer so, als wäre es das Geilste, was es gibt. Und jeder von denen weiß, es ist die größte Scheiße.
Ja.
Das ist so krass. Jeder Typ, der ein Buch oder einen Film macht, sagt jedes Mal, boah, das ist das Krasse, was es gibt. Und du liest schon die fucking Beschreibung hinten auf dem Buch und du weißt, es ist einfach Arsch.
Ja.
Ja.
Also einfach zugeben, dass man vielleicht mal kurz einen Fehler gemacht
hat. Ja, oder dass man halt jetzt sein erstes Buch rausgebracht hat und das vielleicht auch. Nicht jeder ist fucking J.K. Rowling und wird entdeckt von 7 Dingern und bekommt dann kaum wie viel Milliarden.
Ja.
Ja. Gut. Gott sei Dank ist nicht jeder J.K. Rowling. Aber
kommen wir jetzt
auf eine andere Art der Verzauberung Thema. Kommen wir jetzt.
So, jetzt machen wir mal hier einen Punkt. Ganz schön in Rage geredet, aber war sehr interessant auch. Ja. War mal wichtig, kurz Dampf
ableiten. Das ist wichtig, irgendwie, keine Ahnung. Darüber wird selten gesprochen, weil das oft unangenehm ist, mit Leuten darüber zu sprechen, die auch Filme mögen. Ja. Weil man da irgendwie immer einen
Kontakt auch mal selber an die Nase packen
muss. Ja, wir sind halt auch einfach alles Arschlöcher, gell?
Ja.
Außer wir beide natürlich.
Außer, ja, wir
weil
beide.
Wir beide haben ja recht.
Genau.
Ja.
Wir sind ja die einzig beiden netten
genau. Filmkritiker. Uns gehören die Filme ja auch.
Ja, genau.
Okay, Dominik.
Kommen wir mal zu einem Film, der uns
jetzt gehört. Kommen wir mal zu einem Film, der uns beiden, verzaubert hat. Vielleicht den einen mehr als den anderen. Mhm. So wie Harry und Ron. Verstehst du? Ja. Und zwar
los.
Hat unser Favorite Director Wes Anderson einen neuen Film rausgebracht. The Definition Scheme oder im Deutschen Der phönizische Meisterstreich. Ich weiß gar nicht, ob der einen Untertitel hatte. Dominik hat hier kein Plakat auf jeden Fall.
Nee, hat er
nicht. Der phönizische Meisterstreich. Wenn dir jemand krumm kommt, leg ihn um,
ja.
Ist der Untertitel. Und in dem Film geht's um einen Mann, der ein bisschen Probleme hat, nicht umgebracht zu werden. Also er kämpft mit der Plage, dass viele Leute ihn sehr oft mit Mordattentaten umbringen wollen. Und deswegen kommt er zum Schluss, dass er doch aus seinen 10 Kindern so langsam einen Erbin finden muss, um seinen großen Plan letztendlich auch nach dem Tod zu sichern. Und vielleicht dem Familiennamen, der auch irgendwie sehr wichtig scheint, gerecht zu werden. Und zwar wird der Hauptcharakter gespielt von Benicio del Toro und heißt Jaja Corda. Mm. Auch wieder so ein geiler
Typischer
Name.
Typischer Wes Anderson-Name.
Ja, und damit entwickelt sich so ein bisschen so ein Spiel durch einen Plan, eben das sogenannte Phönician Scheme, das wie so ein Businessplan funktioniert und das er versucht, nebenher seiner Tochter zu erklären. Ja. Dominik, vielleicht übernimmst du mal, wie würde man das denn weiterführen?
Ja, das ist sehr schwierig. Das ist wahnsinnig dünnes Eis, weil der Film hat jetzt in der Promo davon gelebt, dass er eben nichts verraten hat. Und wir versuchen das jetzt so, euch ein bisschen mehr Kontext zu geben, aber natürlich auch in diesem Vibe zu bleiben von der Film funktioniert am besten, wenn man eigentlich so wenig wie möglich weiß. Wichtig ist, dieser Vater hat sich aus irgendeinem Grund dazu entschieden, dass seine alleinige Tochter die richtige ist, um ihn dieses Projekt zu bringen. Also er hat 9 Söhne und eine Tochter.
Und ist noch alle sehr jung, muss man sagen. Genau. Also ich glaube,
die Tochter ist auch die älteste. Und sie will eigentlich gerade Nonne werden und das bringt auch einen besonderen Spice am Anfang rein, weil er nun mal kriminell ist. Das würde ich jetzt mal verraten. Das ist jetzt nicht so schlimm, vorher zu wissen. Und am Anfang ist ganz viel Spannung, weil sie halt sagt, nee, sie macht da nicht mit. Sie hat sich ganz klar entschieden, sie geht den richtigen Weg, den Weg des Herrn. Sie wird keine Sünde begehen, sie ist hier im Kloster an der richtigen Stelle. Und er trägt aber seinen Plan vor, wie er sein ganzes Imperium sozusagen retten kann, weil er steckt ganz schön in der Klemme, weil er sich, naja, im Prinzip ist so ein Klassiker von ich leihe mir von ganz vielen Menschen Geld und dann gibt's aufs Maul, also eigentlich so typisch, ja, Spionage, Criminal Guy Drama. Und dann entsteht eben diese sehr irrwitzige Vater-Tochter-Dynamik und das ist eigentlich das Herz des Films. Und da würde ich sagen, bleiben wir inhaltlich jetzt so vage wie die
Promo. Man kann auch vielleicht noch eine Person hinzufügen.
Ach so, genau. Es gibt noch
einen Hauslehrer sozusagen, der ihn lehrt, aber auch die Jungs, glaube ich.
Ja.
In verschiedenen Sachen, aber hauptsächlich in Biologie und Zoologie.
Ja.
Und das so bezogen auf Insekten eigentlich. Also ja. Sehr spezifisch auf Insekten, würde ich ja. sagen.
Kommt sehr random rein und der übernimmt auf jeden Fall auch eine sehr wichtige Rolle.
Gespielt von Michael Cera.
Ja. Und dann gehen wir doch mal zum ersten Punkt für mich kurz, bevor du gerne nochmal mit deiner Gesamtreview übernehmen kannst. Da waren wir uns schon einig, weil wir haben schon drüber geredet. Das Schauspiel ist absolut extraordinär gut, weil es für einen Wes Anderson-Film auch, finde ich, eine Sonderrolle einnimmt. Weil wir hatten, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass in Wes Anderson-Filmen ja eigentlich es so ein bisschen in der Sache schon drin liegt, dass das Schauspiel ja sehr hölzern ist, weil das ist ja genau der Humor. Also die Schauspielleistungen in Wes Anderson-Filmen sind immer gut, weil er sich natürlich ganz tolle SchauspielerInnen castet, aber das sind ja nie Performances, für die du einen Oscar kriegst, weil sie ja nie, die spielen ja nicht deep, sondern das ist ja genau der Witz bei Wes Anderson-Filmen, dass die Charaktere immer so sehr hölzern ins Bild kommen und dann sagen sie so ihre Lines, als hätten sie die halt gerade auswendig gelernt und es ist halt einfach quirky und lustig.
Ja,
und
so sehr viel so mit so Voice-Over-Shit noch.
Genau, und einfach skurril. Und was hier abgeht, nämlich vor allem um halt die drei Hauptcharaktere zu nennen und ihre DarstellerInnen Benicio del Toro, Mia Threpleton und Michael Cera, leck mich fett. Und da scheinen sich auf jeden Fall schon alle Reviews recht einig zu sein. Benicio del Toro bringt so eine krasse, für Wes Anderson-Filme ungewohnte Wärme mit rein. Also ich meine, er spielt einen absoluten unlikable Character, was ja auch schon so eine Spannung mit sich bringt. Und er schafft es da so was Liebevolles da irgendwie reinzukriegen und auch so einen Schmerz. Und da war ich echt manchmal ziemlich überrascht, weil man das von Wes Anderson-Filmen gar nicht so kennt, dass es doch auf dieser skurrilen Ebene für mich dann doch fast auf so eine diepe emotionale Ebene kommt. Und dann kommen fast noch krasser für mich Mia Threpleton als Tochter und Michael Cera, wo ich einfach dachte, alter Schwede, weißt du, du gehst so von Superbad und irgendwelchen typischen Ami-Komödien.
Die Rolle wurde ihm übel aufs Leib geschrieben.
Unglaublich gut, wie der das spielt. Und ich meine, da möchte ich jetzt nicht spoilern, weil das hat ein bisschen auch mit der Story-Entwicklung zu tun, wie krass er das spielt. Und bei Mia Threpleton ist es vor allem dieses Ding, dass sie ist eigentlich die typische Wes Anderson-Person, die ihre Lines sehr krass so monoton, starrend in die Kamera delivern muss. Und das ist dann halt einfach Acting mit Chefskiss, dass sie es schafft, diesen Stil umzusetzen. Das heißt, sie hat offensichtlich verstanden, was ihr Job ist. Und dann trotzdem so fucking subtil diese emotionale Tiefe, die dieser Film von ihr braucht, weil sie ist irgendwie so der relatable Character, weil sie die Tochter ist, die eigentlich alles richtig machen will und die auch spiegelt, hey, du bist eigentlich ein Scheißvater, du bist ein Scheißtyp. Und das aber mit diesem typischen Wes Anderson skurril flachen Biss irgendwie. Es hat mich völlig umgehauen, wie die das schafft, diesen Spagat zu schaffen aus. Ich mache eine typische Wes Anderson-Performance und bringe da aber irgendwas rein, was man fast nicht erklären kann, was aber dann wirklich dafür sorgt, dass man mit ihr absolut fühlen kann am Schluss.
Ja, stimmt. So, ich finde krass, dass Benicio del Toro ja scheinbar in French Dispatch ihn schon sehr überzeugt haben muss, weil da hat er ja den Moses gespielt, diesen Künstler im Gefängnis. Dass er dann jetzt die Hauptrolle kriegt, ist geil, finde ich. Ich finde Benicio del Toro eh einen guten Schauspieler. Obwohl er irgendwie in den ganz großen Sachen damit spielt.
Genau, man dachte so ein bisschen Wild Guess, oder?
Also immer nur die Nebenrollen.
Ja, dass der jetzt die Hauptrolle kriegt, hätte man, glaube ich, nicht erwartet.
Er hat ja auch bei den Marvel-Filmen den Collector gespielt.
Ja.
Wo er wirklich eigentlich fast in jedem nach Guardians of the Galaxy dabei war, was eigentlich cool ist.
Aber in den neuen Star Wars-Sachen war er dabei. In einem davon.
Echt?
Ja. Aber relativ klein, aber auch sehr geil.
Stimmt. Ja, stimmt. Ja, ich kann mich dir da nur anschließen. Ich möchte schon mal für den Charakter von Michael Cera etwas sagen. Und zwar müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr den Film seht oder nochmal seht. Michael Ceras Charakter trägt nur Outfits, die Wes Anderson in echt trägt. Das ist ziemlich geil. Weil, also jedes Outfit, was er anhat, ist immer etwas, was Wes Anderson schon getragen hat bei irgendwelchen Pressekonferenzen und so. Weißt du, so einen full braunen Cord-Anzug. Ja. Und dann so eine gestreifte Krawatte mit so einem zitronengelben Hemd drunter.
Ja.
So richtig krass. Ja. Also sehr geil. Und es passt auch wieder, der Film spielt 1960, glaube ich. Ne? Mhm. Das ist irgendwie auch immer so ein bisschen so, Anderson braucht immer diese alten Sachen. Der da so ein Fable. Für mich war es nur irgendwie so, dass ich, also bei Anderson ist bei mir immer gewesen, ich musste die Filme immer zweimal sehen. Weil ich es nie kapiert habe beim ersten Mal. Nie. Also weil da viel auch verloren geht in den geilen Dialogen. Also bei
Weil du halt abgelenkt wirst
über Grand diese visuelle Ebene. Ja, bei Grand Budapest ist es halt so, dass du halt des Todes viele Infos kriegst am Anfang. Mit drei verschiedenen Zeitebenen, wo es dann wieder eine zurückgeht und auf der wird dann erzählt. Das hat mir hier, hat mir die Verschachtelung ein bisschen gefehlt. Es war mir schon fast zu linear. Weil auch die Kapitel, wie die unterteilt waren, es war ja, hat ja alles gepasst.
Ja.
Es hat sich zwar ein bisschen was verändert im Sinne von, wie die Kapitel nachher hießen und so.
Aber sonst hättest du ja gar nichts gecheckt.
Ja.
Ich glaube, er wusste hier aber, davon nicht noch krasser wegschachteln.
Irgendwie, weiß nicht warum, irgendwas hat mir da so ein bisschen gefehlt, dass ich war nicht so ganz drin. Was ich mega krass fand, war die Opening Credits.
Mhm.
Perfekt geframed. Da haben die Studio Babelsberg wahrscheinlich ordentlich Stress gemacht. Also mit dem Framing. Mit dieser Slow-Mo, extrem schönen Schriftart auf die
Filme. Würde ich sagen, geilste Wes Anderson Opening-Scene ever.
Mit Abstand ist auch, sind auch die einzigen Opening-Credits, oder?
Ja,
bis jetzt.
Unglaublich.
Mega. Und, ich kann es nicht erzählen, aber mir hat das Ende so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Es wurde schon mal so zwischendrin ein bisschen angedeutet und als es dann wirklich kam, war ich so, den Film möchte ich haben. Und es gibt so ein paar Sequenzen, bei French Dispatch gibt es ein paar Sequenzen, die so sind. Es gibt ein paar bei Grand Budapest Hotel, wo sie in so einem Gefilde unterwegs sind. Ich brauche so einen Art Film von Anderson und irgendwie hat mich das abgeholt. Und es gibt noch so ein paar Sachen, die man loben kann. Ich finde, die haben sehr wenig Miniaturen, aber eine sehr gute.
Ja.
Oh ja. Was ich immer schön finde, dass Anderson da sich treu bleibt, dass er die Miniaturen benutzt. Dieser Ensemble-Cast, also wer da noch alles vorkommt, ist
ultra krass.
Verrückt.
Ja.
Kann vielleicht Willem Dafoe erwähnen. Sehr skurrile Rolle.
Ja, oder Bill Murray, der nur Bill eine Murray, einzige Szene
eine so richtig auch sehr hat, skurrile Rolle
spielt. Komplett skurril.
Und es gibt noch hier den, der in Grand Budapest Hotel den alten Zero spielt, wo sie
ja,
zusammen
am Tisch sitzen. Ja.
Der ist, den sieht man, hat 5 Sekunden Screentime.
Ja.
What the fuck?
Das ist einfach so geil bei Wes Anderson, ne? Dass er die Leute so auf Tasche hat.
Ja, und dass die auch oft gratis. Ja.
Was haben die wahrscheinlich für einen Spaß dabei? Auch weißt, da kommt der Anruf vom Wes und er sagt, yo,
komm mal in meinem nächsten
Film, ich bräuchte eine Szene, wo ich so 6 Leute brauche, die 5 Sekunden das machen. Hast nicht Bock mit Willem Dafoe, Bill Murray und weiß Gott wem, mal kurz die Szene zu spielen. Ja. Ich stelle mir das so geil vor.
Wirklich krass. Und
Tom Hanks und Bryan Cranston.
Bryan Cranston spielen mit Abstand die beste Performance von den beiden.
Ja.
Das ist krass. Also sie spielen so geil. Bis dahin hatte mich der Film auch komplett. Ne? Also diese erste Hälfte hat mich so abgezogen und bei mir hat das letzte Drittel bis zum Ende dann, das nehmen wir jetzt mal raus, das letzte Drittel hat sich bei mir ein bisschen enttäuschend angefühlt für das, was ich erwartet habe. Ich habe gedacht, es wäre mir so ein Grand Final, mehr so ein, okay, jetzt kommen noch mal ein paar Sachen zusammen, die er für mich ausgelassen hat. Aber sonst fand ich ihn, hat er mich nicht enttäuscht. Ich würde sagen, es ist nicht sein Bester, aber es ist definitiv auch nicht sein Schlechtester. Und ich bin froh, den einfach wieder im Kino gesehen zu haben.
Also ich glaube, für einen Wes Anderson-Fan kannst du gar nichts dabei. Falsch machen.
Das für ist mich einfach ist halt, so geil. Ich brauche halt dann mehr als die Inszenierung mittlerweile.
Ja, klar.
Ich verstehe, dass es immer noch Leute gibt, die halt da so sind, boah, krass, das ist alles in Symmetrie und so.
Ja, ja, natürlich.
Aber für uns ist das ja jetzt nicht mehr genug,
würde
ich jetzt mal sagen.
Absolut.
Weil wir wissen halt, also durch den Stil kann er nicht mehr überzeugen, meiner Meinung nach.
Ja.
Für uns.
Da kann ich eigentlich direkt überleiten, weil ich glaube, der größte Punkt, auf den ich eingehen möchte, als Wes Anderson Ultra-Fan, der den jetzt für mich so stark gemacht hat, also ich kann ja jetzt kurz machen, für mich ist es tatsächlich einer der besten Wes Anderson-Filme, ich war völlig hooked und es ist ein 5 Sterne von mir. Und ich habe vor allem gesagt, es ist für mich der beste Wes Anderson-Film seit Grand Budapest Hotel.
Verstehe ich,
und
aber auch, muss ich sagen.
Genau diesen Punkt, den du, glaube ich, gerade rausgehoben hast, für mich waren nämlich The French Dispatch und Asteroid City, waren so ein gewisser Low-Point in dieser Wes Anderson-Filmografie, weil ich das Gefühl hatte, oh, jetzt verzettelt er sich in dieses, ich bin halt Wes Anderson, ich mache diese Dinge, und er hat sich...
Aber man darf vielleicht noch die Kurzfilme nicht vergessen.
Okay, ja, die
stimmt. Also man muss schon sagen, dass da ist noch was. Also es gibt noch schon so einen Schritt in seiner Art, wie er Filme macht, wo die Kurzfilme noch was waren.
Stimmt, die Kurzfilme haben das eigentlich so ein bisschen vorbereitet jetzt. Kurzfilme waren
vor oder nach Asteroid?
Nach Asteroid City.
Asteroid war 2003 und...
Ja, und die Kurzfilme waren letztes Jahr. Genau, die Kurzfilme, finde ich, die können wir jetzt so einordnen. Die sind schon wieder jetzt mehr in diese Richtung gegangen, wie ich es gut fand. Aber kurz, um dabei zu bleiben, bei French Dispatch und Asteroid City hatte ich das Problem. Ich meine, ich war natürlich eben als Fan so, yo, war geil. So, ich hatte mega Spaß im Kino, wollte ich gesehen haben, kann ich nicht missen. Aber ich hatte das Gefühl, oh, jetzt ruht er sich ein bisschen darauf aus, eben, dass es halt Wes Anderson ist, dass diese Shots so sind und dass halt alle Bock drauf haben. Und es war mir storytechnisch bei beiden einfach viel zu wenig emotionaler Anker. Und das war, also generell würde ich ja sagen, ist die offensichtliche Schwäche von Wes Anderson-Filmen, dass wenn jemand jetzt nicht unbedingt was mit diesem Look anfangen kann, dass er halt sagt so, hey Leute, also die Storys hauen mich jetzt nicht um.
Ja, genau, aber das auch liegt doch bisschen, also bei Asteroid City lasse ich das durchgehen.
Ja.
Bei French Dispatch würde ich das nicht sagen. Weil da ist die Emotionalität in einem Episodenfilm ja sehr schwierig.
Ist schwierig.
Aber bei Asteroid City bin ich voll dabei. Ich finde, Asteroid City ist... Ich habe den gut bewertet, wenn ich ihn jetzt im Nachhinein nochmal so reflektiere, ist einer der schlechtesten von ihm.
Ja, aber ich meine, gut, was heißt einer der schlechtesten
von ihm? Ja, von ihm, von der Story her. Ja. Ich finde, die Schauspielerleistung war da auch super.
Also der macht so, ja immer noch ultra Bock.
Ja, so, ja. Aber ich finde, also French Dispatch hat bei mir irgendwie so einen speziellen Platz im Herzen. Vielleicht auch, weil es der erste Film war, den ich hier im Kino gesehen habe. Oder ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber weißt du, was ich meine?
So, ja, ich weiß,
Episodenhafte ist halt schwierig zu etablieren, ist trotzdem möglich.
Ja. Anyway, ja. Für mich war es, hatte er einen Punkt in seiner Karriere erreicht, wo ich das Gefühl hatte, oh nein, hoffentlich fängt er sich nochmal, weil er jetzt eben zu sehr mir aus diesem emotionalen Anker rausgeht, den halt Moonrise Kingdom, ein Fantastic Mr. Fox und auch Grand Budapest Hotel hatten.
Und auch, wie heißt der andere hier, Atari's
Island? Nee, ja, ja, genau, Isle of Dogs.
Isle of Dogs.
Auch sehr emotionale Tiefe. Bei Grand Budapest Hotel kann man ja sogar noch sagen, da haben auch Leute gesagt, so, ja, der Film ist ja wunderschön, aber so ein bisschen connecten konnte ich jetzt mit den Leuten nicht. Das ist dann halt sehr individuell. Aber auf jeden Fall Moonrise Kingdom, Fantastic Mr. Fox, Isle of Dogs, auch Life Aquatic mit der
sagen,
Vater-Story.
Ja,
das
ja,
war stimmt, richtig
Life
geil.
Aquatic ist mega. Ich muss aber sagen, also bei Grand Budapest Hotel nicht mit den Charakteren zu relaten, ist schon eher komisch.
Ja, ich fand's.
Weil du begleitest die ja wirklich fast nonstop durch.
Ja.
Und bei Grand Budapest Hotel kriegst du fast von allen Filmen, die er gemacht hat, den besten moralischen Kompass der Charaktere erklärt. Ja. Also du verstehst ja, was abgeht.
Ja. Genau, und jetzt kommt für mich eben The Phoenician Scheme zurück mit genau dieser Stärke, wo ich dachte, oh, danke, ich war wirklich so, ich saß am Ende da, ich wusste, dass dir die Endszene, ja, musste ich schon schmunzeln, dass dir das auch gefallen wird.
Ist ja logisch.
Ist völlig logisch. Jetzt kann vielleicht der ganz findige Projektorhörer könnte jetzt daraus so einen kleinen Spoiler ableiten, was am Ende das Setting ist, wenn wir so zwinkern, dass Thomas das so gut findet. Auf jeden Fall hat dieser Film für mich endlich wieder genau dieses Gefühl, was ich zuletzt vielleicht bei Moonrise Kingdom so krass hatte, dass diese Vater-Tochter-Dynamik in diesem Fall, ich habe es verglichen mit, es ist eben genau wie das junge Liebespaar in Moonrise Kingdom oder der Mentor und sein Schüler in Grand Budapest Hotel, endlich mal wieder eine Connection zwischen zwei Leuten, weil das kann Wes Anderson einfach richtig gut, so zwei Charaktere, die aufeinander eine gewisse Dynamik haben und wo man das Gefühl hat, beide lernen auch was voneinander und beide profitieren und kämpfen aber auch gegeneinander ja, stimmt, an. Das ist einfach stimmt. So eine sehr realistische, diepe, menschliche Darstellung von, so ist es nun mal in einer komplexen Beziehung zwischen zwei Menschen, dass es Push- und Pull-Faktoren gibt, so. Und ich war so drin, und eben da ist jetzt schwer, ich muss ja spoilerfrei bleiben, aber am Ende hoffe ich, dass ihr wisst, was ich meine, dass man das endlich mal wieder kriegt, weil das war zum Beispiel bei Asteroid City das Problem, dass am Ende, da gab es einfach keinen Full-Circle-Moment, es gab nicht diese Closure irgendwie für die Charaktere, dass das jetzt was angerichtet hat. Und hier bei
Finishing... Oh, bei was? Bei French Dispatch?
Nee, bei Asteroid City.
Asteroid City, ja,
bei Finishing Scheme, das, was du auch meintest, er ist ja eigentlich auch erschreckend linear für einen Wes Anderson-Film und ich sag, dass das eine gute Entscheidung war, weil sonst wäre es einfach sehr schwer zu gucken, weil die Story nun mal auch wieder sehr skurril ist und dann doch viel mit Zahlen auch und mit
ja, ja.
verschiedenen Schemes. Mit
so besonderen... Fremdwörtern
ja.
auch, ja.
Und dann ist halt die Stärke in dieser linearen Erzählung, dass wir es halt endlich wieder haben, dass du diese Charaktere begleitest und du hoffst auf eine gewisse Dynamik, die dann auch einfach passiert. Also natürlich nicht so, wie du sie erwarten kannst, aber wo du denkst, ja, Mann, und das Ende war so befriedigend, wie eben für mich lange nicht mehr. Und das hat für mich angerichtet, dass ich mit so einem warmen Gefühl rausgegangen bin und das gepaart mit allen anderen Faktoren, die ja eh gegeben sind, nämlich, dass er geil aussieht, das alles, ich meine, der Witz ist ja auch, optisch werden die Wes Anderson-Filme logischerweise ja auch immer besser, weil immer noch ein bisschen mehr Budget drin steckt oder halt noch mehr Vertrauen von den Studios, dass der Typ das ja auch kann. Also er
ist ja korrekt, dass er immer in Babelsberg produziert.
Ja, also auch eine ganz, so. Ganz bequeme Position für ihn. Und ich meine, visuell, habe ich geschrieben, auch in der Review, ist der Film alles, was du brauchst.
Ja, es ist aber auch normal. Also ja.
Und klar, kannst du sagen, das schockt nicht mehr. Und dann kommt für mich eben die Story dazu. Dann hast du das Acting, wo ich ja schon eingangs gesagt habe, ist meiner Meinung nach das beste Acting von allen Wes Anderson-Filmen.
Ja, bin ich fast dabei.
Und
also ich finde hier Ralph Fiennes schon.
Ja, ist schon auch richtig
enorm.
Geil. Ja, aber wie gesagt, Benicio del Toro bringt für mich eine Ebene rein, die es eigentlich davor noch nicht gab.
Ja, das verstehe ich.
Hauptcharakter. Und diese Kombination hat für mich dann halt im Kino so ein wohliges Gefühl. Natürlich alles vor dem Hintergrund, dass ich ein riesen Fan bin und für mich das halt auch einfach, also weißt du, so, ich war die Woche auch ehrlich gesagt nicht so gut drauf und wusste dann, Alter, geil. Es kam perfekt. Ich gehe am Premierentag da rein. Ich kann 2 Stunden Realitätsflucht machen mit meinem absoluten Lieblingsregisseur. Ich habe den ganzen Film durchgeschmunzelt. Du hast es einmal gut beschrieben, dass bei Wes Anderson-Filmen ist die Komik ja auch nicht, was die Leute sagen, sondern wie die Charaktere dastehen. Und
ja.
Ich bin so ein Sucker dafür, weil ich musste lachen in Momenten, wie halt einfach diese Shots so geil aufgestellt waren oder wie die laufen oder wie die Kamera fährt, wenn diese Wes Anderson-Comic-Reliefs kommen
quasi. Ja, Klassiker.
Und
krasse Zoom.
Ich war einfach nur drin und dann bin ich wirklich raus und sagte so, ja Mann, das ist genau die Erfahrung, die ich bei French Dispatch leider, obwohl man den, glaube ich, eben auch sehr gut finden kann, und bei Asteroid City so vermisst habe, nachdem es bei Grand Budapest Hotel manifestiert wurde. Und für mich war es wirklich, es war ein Comeback in dieses, oh, Wes Anderson ist einfach der Geilste.
Und ich das muss ist bei mir sagen, dann halt wholesome. Dass es, das Schauspiel durchweg gut war und die Charakterkonstellation. Der einzige Charakter, der für mich komplett irrelevant war, war der Charakter von Scarlett Johansson.
Ja, das ist leider
und
die Schwäche.
Ist, ich finde, das ist ultra hinten runtergefallen.
Ja.
Dass damit eigentlich nicht wirklich was gemacht wurde. Das finde ich sehr schade.
Was super schade ist, weil ich muss kurz eigentlich ja die Lanze brechen für Scarlett Johansson.
Ja, sie war ja auch in Asteroid City sehr gut.
Die war in Asteroid City, war sie genau das Highlight. Also da war ich so, Alter, ist das gut. Und ich habe mich, ich habe das neulich mit einer Freundin besprochen, dass ich mich so für Scarlett Johansson freue, weil sie in Wes Anderson-Filmen ja endlich mal kochen darf.
Weißt ja, du, sie hat aber schon, also sie hat jetzt auch letztens gesagt, dass sie schon sehr traurig ist, dass sie jetzt bei Marvel nicht mehr mitspielen kann. Ne?
Ja.
Also es ist schon, ich glaube auch, dass da halt, man muss schon verstehen, als Schauspielerin oder Schauspieler ist es ja auch so, dass du schon gern halt auch, also bei Marvel hast du das Gleiche. Du hast halt auch diesen Ensemble-Cast. Du setzt dich jedes Mal, jeden Tag da wieder mit deinen 20 Leuten hin, die du halt einfach mit denen du seit 20 Jahren Filme machst.
Ja.
Das ist auch geil.
Ja.
Aber
ich meine jetzt,
ich verstehe, was du meinst, dass es ist halt critically better acclaimed.
Ja, aber einfach, dass sie halt auch mal eine Rolle kriegt, in der es ja bei Scarlett, ich meine, Scarlett Johansson ist ja getypecastet als hot female character.
Ja,
und
stimmt,
ich gönne es hier halt einfach so, bei Asteroid City, ich fand's so geil, dass die halt einfach mal wirklich sowas Quirkiges spielen darf, ähnlich wie in Jojo Rabbit, da habe ich mich auch so für sie gefreut. Und deswegen hat's mich da, muss ich auch sagen, das hat ein bisschen wehgetan, weil sie ist in diesem Film, bleibt sie blass, was glaube ich eben auch, ist jetzt nicht ihre Schuld, weil klar, sie hätte es jetzt vielleicht geiler delivern können, aber ich meine, ihr Charakter war glaube ich auch so der unglücklichste, also am unglücklichsten arrangiert in der Story und man hätte auch mehr erwartet. Das ist auch verdammt kurz einfach.
Ich glaube auch, dass er aufmerksam auf sie geworden ist durch Jojo Rabbit, ehrlich gesagt. Ich muss vielleicht noch sagen, dass ich jetzt mal denke, dass diese ganze Mentor-Sache, ich spekuliere jetzt mal, Roman Coppola da so eine Vater, so ein Vater-Ding reinschreibt.
Ja, glaubst du?
Ja, ja. Ich glaube, Roman Coppola schreibt in diese Drehbücher mit Anderson solche Figuren rein, weil er vielleicht ein bisschen einen Vaterkomplex hat.
Ja.
Habe ich so vom Gefühl.
Ja, geil. Ja, also Leute, ich glaube, ich könnte jetzt noch eine Stunde weiterschwärmen, aber ich glaube, ich habe gesagt, was ich sagen musste. Für mich ist es 5 Sterne, natürlich auch mit dem Augenzwinkern, so ey Leute, ich bin halt ein Hardcore-Fan. Wenn ich jetzt ehrlich wäre, also wenn das jetzt nicht Wes Anderson wäre oder ich wäre irgendwie in einer ganz neutralen Position, okay, dann hätte ich den
vielleicht... Ja, aber darum haben wir ja vorher
gesprochen. Ist ja auch völlig wurscht, ihr wisst es ja jetzt und ihr hört mich ja reden und wisst sowieso, was abgeht. Vielleicht ist er auch nur 4,5 von 5, vielleicht ist auch eine 4 in Ordnung.
Ist doch egal.
Aber wenn ihr Bock habt, wenn ihr Wes Anderson mögt, dann würde ich eben sagen, wenn euch das ähnlich geht, dass eure Lieblings-Wes Anderson-Filme sind Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom und Fantastic Mr. Fox, dann würde ich die Lanze brechen und sagen, dann haut der euch jetzt auch wieder um. Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich fand hier irgendwie French Dispatch am geilsten oder weiß
passt
ich nicht.
Trotzdem.
Passt trotzdem. Dann ist es halt einfach nice.
Ich würde euch vielleicht noch, was Dominik vor der Aufnahme mir gesagt hat, eine kleine Sache noch an die Hand geben. Schaut euch nochmal die Opening Scene von Dark Knight Rises an.
Ja,
Mann. Und dann schaut, also The Dark Knight Rises Opening Scene, die Bane-Szene. Schaut
die Flugzeugszene.
Flugzeugszene. Das als kleine,
What if, das ist
als kleiner Joke.
Haben wir vorhin auch gesprochen, dieser typische Aesthetic-Feeling, was wenn Wes Anderson einen ganz anderen Film mal directen würde, wie James Bond oder wie Batman, wie geil das wäre. Einfach mal so als huge Comic Relief, so einen richtig ernsten Superhelden oder Spionagefilm von Wes Anderson zu haben, das wäre so witzig.
Ja, wir könnten vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, was Filme abgeht. Doch, es kommt The Ugly Stepsister.
Mhm.
Es kommt der...
Der krasser Trailer auch.
Ja,
Alter.
Coole Idee auch.
Ja.
So diese Märchengeschichte umzudrehen.
Ja.
Dann kommt die Real-Life-Verfilmung von Drachenzähne leicht gemacht.
Ja.
Der ja sehr gut war. Ich bin mal gespannt, wie die Live-Action wird.
Ja, auch heißes Eisen eigentlich.
Wir haben den neuen Disney-Pixar-Film im Juni, Elio.
Mhm.
Wo es so ein bisschen um das, jeder kennt dieses eine Kind im Kindergarten, der so dieses Eyepatch hatte, weißt du?
Ja.
Das Elio hat so ein Eyepatch, das ist die ganze Instagram und so, schon so ein bisschen so, die Eyepatch-Story. Also, aber sieht ganz cool aus. Ich bin nächste Woche im Urlaub.
Oh, wow.
Und danach bin ich auf dem Filmfestival in Bologna, Dominik.
Da wird Thomas aber viel zu
erzählen. Und dann kann ich euch viel erzählen über alte Filme. Da stelle ich euch eine kleine Collection zusammen.
Wahnsinn.
Aber zwischendrin nehmen wir natürlich auf.
Ja. Ich muss sagen, heute war für mich auch so stimmlich eine unglaublich emotionale Folge. Wir hatten erst diesen Rager bei J.K. Rowling und dann reden wir über meinen absoluten Lieblingsregisseur, wo ich halt auch nicht cool bleiben kann.
Und ich habe mich währenddessen
eingepisst. Für mich war es eine sehr aufgeregte Folge. Du warst halt so der Ruhepol.
Ja, ich saß einfach und habe mich einfach eingepisst.
Ja.
Ja, während du da geredet hast.
Ja, nächstes Mal müssen wir wieder über was reden, wo mein Puls ruhiger
bleibt. Ist doch schön. Gefällt den Leuten hoffentlich auch. Ist ja auch wichtig. Die Themen, die uns berühren, sind ja auch die besten.
Das ist korrekt.
Ja, und nur die Themen, die uns berühren, sind die besten. Ja. Nicht die von anderen Leuten. Ja.
Schreibt alle Hardcores da draußen, schreibt mal, was bisher eure Lieblingsprojekterfolge war und warum. Mögt ihr es, wenn wir rumragen oder mögt ihr es,
wenn wir ganz tief, ganz ruhig über Filme sprechen?
Ja, bin ich auch mal gespannt. Ja, sehr gespannt. Ob ihr es mögt, wenn wir wirklich über diese großen Brecher reden oder eher über diese kleinen Sachen.
Ich muss die Folge ja immer einmal danach durchhören wegen Schnitt und gucken, ob irgendwas scheiße gelaufen ist. Und ich muss sagen, ich fand auch immer selber die Podcast-Folgen von uns am besten, wo halt schon irgendwas sehr...
Ja, das trägt auch, ne?
Wo halt irgendwas sehr emotional wurde. Und ich meine, davon haben wir heute ein bisschen was gehabt.
So schön, wir enden mit einem Meta-Kommentar zu uns selbst.
Ja, das ist auch krass, ne? Das ist eigentlich auch so absolut, sagt viel über die Podcaster. Ja.
Bubble was mir aus. Vorher noch entfallen ist, ich glaube, dass wir auch eine große Affinität zu Mission Impossible haben, weil einer unserer Chefs den Mission Impossible Soundtrack als Klingelton hat. Ja. Und wenn irgendwas Wichtiges ist, kommt dieses ja, ist immer sehr cool.
Das ist wirklich sehr cool. Wenn ihr schon einen lauten Klingelton habt, was eh mal alle abfuckt, komm, dann nehmt doch die Mission Impossible.
Dann nimm den Mission Impossible.
Das ist die einzig richtige.
Da weißt du auch, jetzt brennt die Hütte.
Ja, Mann. Und damit entlassen wir euch in die nächste wunderschöne, hoffentlich wunderschöne Sommer-Kinowoche oder zwei. Wir hören uns in 14 Tagen roundabout wieder. Und damit sagen wir, bis bald
im kühlen Kino.
Mann, wir hätten es so gleichzeitig gesagt.
Im kühlen Kino.
Bis bald. Tschüss.